Jot.
Mai 1992, auf der Skywalker Ranch in der Nähe von San Francisco. Im Büro von Special Effects Supervisor Dennis Murren sitzt Steven Spielberg. Ein paar Schritte dahinter lehnt George Lucas mit verschränkten Armen an der Wand. Heute ist er nicht als Chef seiner Special Effects Firma ILM dabei, sondern nur, um seinem Freund Spielberg über die Schulter zu schauen. Der Drehstart seines neuen Films Jurassic Park steht kurz bevor.
Okay, Steven. Hier sind die ersten Go-Motion-Tests für den Tyrannosaurus Rex. Klassisch, mit echten Puppen, Bild für Bild animiert.
Auf dem Bildschirm bewegt sich ein Tyrannosaurus aus Draht und Latex durch eine echte Landschaft. Er stellt mittels Go-Motion, eine Weiterentwicklung der Stop-Motion-Technik, nur mit zusätzlicher Bewegungsunschärfe, was einen filmischen Look ermöglicht.
Wir sind auf dem richtigen Weg. Aber es sieht mir noch zu sehr nach Puppentrick aus. Ich brauche fotorealistische Dinosaurier, verstehst du? Das Publikum soll beim ersten Anblick staunen und sich im nächsten Moment in die Hosen machen. Dafür müssen sie lebensecht wirken.
Verstehe. Rein aus Interesse, Steven. Warum willst du eigentlich keine Computereffekte für die Dinos?
Die Technik ist noch nicht so weit.
Und wenn doch?
Dennis, ich weiß, wie stolz du auf deinen Effekt-Oscar für Terminator 2 bist. Die Killermaschine aus Flüssigmetall sah wirklich toll aus, aber wir reden hier von lebensechten Tieren. Mit Muskeln, Haut, Masse. All das kannst du mit Computer nicht fotorealistisch darstellen.
Nun, ich hätte da etwas vorbereitet. Ein Shot, den selbst unser George da hinten noch nicht kennt. Wenn du erlaubst, würde ich den kurz vorspielen.
Aha, da bin ich mal gespannt.
Die Szene beginnt erneut. Dieselbe Landschaft. Dann tritt der Tyrannosaurus ins Bild. Doch diesmal bewegt er sich anders. Fließend, real. Seine Muskeln arbeiten unter der Haut und alles erscheint in einem verblüffend realistischen Lichtsetting.
Mein Gott, ist das wirklich aus dem Computer?
Und ob. Mit einem unserer Hochleistungscomputer gerendert.
Hinter den beiden Männern löst sich George Lucas langsam von der Wand. Er tritt näher an den Bildschirm. Seine Augen glänzen.
Dennis, warum hast du mir nichts davon gesagt? Ich kann nicht glauben, was ich da sehe. George, weinst du etwa? Das ist einer dieser Momente, Steven, wie die Erfindung der Glühbirne oder der erste Telefonanruf. Das wird die Filmindustrie revolutionieren. Vielleicht. Aber ich brauche für Jurassic Park über 100 Shots in dieser Qualität. Nicht irgendwann, sondern rechtzeitig zum Kinostart. Kriegst du das mit deinem Team hin, Dennis?
Wir haben noch einige Hürden zu nehmen, aber ja, ich glaube, wir könnten es schaffen.
Dennis, wenn du 100 Shots mit Dinosauriern hinbekommst, schaffst du auch 1000? Kannst du einen kompletten Kinofilm mit digitalen Effekten umsetzen? Mit Raumschiffen, Droiden, Aliens und gewaltigen Massenschlachten?
Du denkst doch nicht etwa, was ich denke.
Ich denke, dass ich die Zukunft vor mir sehe. Die Zukunft von Star Wars. Wenn du mit Jurassic Park fertig bist, komm in mein Büro. Wir haben einiges zu bereden.
Seit fast 10 Jahren weigert sich George Lucas, zu seiner Weltraumsaga zurückzukehren. Er ist überzeugt, dass jeder neue Star-Wars-Film an der unzureichenden Technologie scheitern würde. Bis jetzt. Bei ILM experimentieren seine Teams seit einigen Jahren mit digitalen Effekten. Nutzen sie für digitale Mud-Paintings, Crowd-Effekte und neue Compositing-Techniken. Doch nun wird ihm bewusst, welcher Quantensprung bevorsteht. Für den Star-Wars-Schöpfer bedeutet das, endlich die Filme drehen zu können, die er seit Jahren im Kopf mit sich herumträgt. Der Rückkehr nach Tatooine steht nun nichts mehr im Weg. Außer George Lucas sich selbst. Ich bin Marc Ben Puch und das ist Imperium, die Star Wars Story von Studio J. Star Wars ist längst mehr als nur eine Filmreihe. Auch ohne neue Kinofilme lebt die Marke weiter. In den Köpfen und Herzen der Fans. Nach Jahren der Stille zeigt sich Anfang der 90er Jahre, wie groß die Nachfrage tatsächlich noch ist. Ein einzelner Roman reicht aus, um Millionen Menschen zurück in diese Welt zu ziehen. Star Wars steht vor einem Comeback, das selbst George Lucas überrascht. Denn lange fehlt ihm dafür die entscheidende Voraussetzung, die Technologie. Erst als Spielbergs Dinosaurier Hollywood erschüttern, verschiebt sich die Grenze des Machbaren. Was folgt, ist die radikalste Phase in der Geschichte von Star Wars. Lucas bringt eine neue Trilogie auf den Weg. Über die Vorgeschichte von Anakin Skywalker und Obi-Wan Kenobi. Finanziert wird dieses Comeback durch eine neue Welle von Merchandising-Einnahmen und getragen von einer kreativen Freiheit, die in Hollywood ihresgleichen sucht. Doch genau diese Freiheit beginnt ihre Schattenseiten zu zeigen. Lucas treibt die digitale Revolution voran. Eine Entwicklung, die nicht nur neue Filme ermöglicht, sondern auch die alten für immer verändern wird. Diese Folge führt von der Revolution computergenerierter Effekte bis zur Renaissance von Star Wars, dem kulturellen Höhepunkt des Franchises Ende der 90er Jahre. Eine Geschichte über eine Marke zwischen unbändiger Kreativität und ausuferndem Kontrollanspruch. Während Lucas sein Imperium perfektioniert, beginnt die Verbindung zu den Fans zu bröckeln. Am Ende steht ein Mann, der alles erreicht hat, aber sich mit fast 70 Jahren die Frage stellen muss, soll Star Wars mit ihm sterben? Oder ist Star Wars längst größer als George Lucas selbst? Das ist Episode 3 von 4. Das Erwachen der Prequels. März 1988 in Washington, D.C. Im Anhörungssaal des US-Senats. Der Kongress berät über den Beitritt der USA zu einem internationalen Abkommen zum Schutz von Urheberrechten. Im Saal sitzen zwei Männer in dunklen Anzügen, die sich sichtlich unwohl fühlen. Steven Spielberg und George Lucas. Die beiden Regisseure sind als prominente Vertreter der Filmindustrie geladen.
Mr. Lucas, Sie haben das Wort.
Vielen Dank, Mrs. Chairman. Ich spreche heute nicht nur als Filmemacher, sondern als jemand, der sich Sorgen um unser kulturelles Erbe macht. In den letzten Jahren beobachten wir eine Entwicklung, die mich beunruhigt. Studios beginnen damit, klassische Filme nachträglich zu verändern. Sie passen Werke der Vergangenheit an den vermeintlichen Geschmack eines modernen Publikums an.
Sie spielen auf die Kolorierung alter Filme an?
Ja. Sie kolorieren Schwarz-Weiß-Filme. Sie schneiden Szenen um, aber das Problem geht weit darüber hinaus. Wir stehen am Beginn eines technologischen Umbruchs. Computer werden bald in der Lage sein, Filme fundamental zu verändern. Sie könnten Schauspielerinnen und Schauspieler ersetzen, Dialoge verändern, Lippenbewegungen manipulieren.
Sie denken wirklich, dass so etwas möglich sein wird?
Ich weiß es. Die Technologie entwickelt sich rasend schnell. Deshalb müssen wir handeln. Denn Menschen, die Kunstwerke verändern oder zerstören, um sie kommerziell auszuschlachten, sind Barbaren. Filme sind historische Dokumente. Sie zeigen uns, wie eine Zeit gedacht hat, wie sie ausgesehen hat. Wenn wir diese Werke nachträglich verändern, verlieren wir diese Geschichte.
Was sollte Ihrer Meinung nach passieren?
Zukünftige Generationen müssen das Recht haben, Filme so zu sehen, wie sie ursprünglich geschaffen wurden. Mit all ihren technischen Einschränkungen. Mit all ihren Fehlern.
Der Auftritt im Kongress wirkt im Rückblick wie ein historisches Zeitdokument. George Lucas spricht mit der moralischen Autorität eines Schöpfers, dem sein Werk heilig ist. Er ahnt nicht, dass ausgerechnet er der Verführung dieser neuen Computertechnologie wie kein anderer erliegen wird. Mit dem Aufkommen leistungsfähiger CGI-Effekte, sogenannter Computer-Generated Images, Anfang der 90er, verändert sich die Filmproduktion strukturell. Zum ersten Mal kann ein Computer nicht nur abstrakte Effekte generieren, sondern täuschend echte Realitäten erschaffen. Für Lucas bedeutet das, die Grenzen des Machbaren verschieben sich vom Set in die Postproduktion, was ihn erneut bewegt, ernsthaft über neue Star-Wars-Filme nachzudenken. Während sich technologisch neue Möglichkeiten eröffnen, kehrt Star Wars auch wirtschaftlich zurück. Noch nicht im Kino, aber im Lizenzgeschäft. Nach dem immensen Erfolg der ersten Romanreihe folgen Comics des Verlags Dark Horse sowie eine neue Generation von Videospielen. Aus Lucasfilm Games wird Anfang der 90er Jahre LucasArts, das gleich mehrere kommerzielle Volltreffer landet. Spiele wie X-Wing, Rebel Assault und Dark Forces gehören zu den erfolgreichsten PC-Titeln ihrer Zeit. Rebel Assault überschreitet als eines der ersten Spiele die Marke von 1 Million verkauften Einheiten, während Dark Forces allein in den USA knapp 40 Millionen Dollar Umsatz erzielt. Parallel dazu kehrt Star Wars auch im Spielzeugregal zurück. 1995 bringt Kenner Toys, inzwischen Teil von Hasbro, erstmals seit über 10 Jahren wieder neue Actionfiguren auf den Markt. Gleichzeitig werden die Micro Machines um eine Star-Wars-Lizenz erweitert. Die ikonischen Minispielzeuge erweisen sich Anfang der 90er für ein noch jüngeres Publikum als günstiger Einstieg ins Star-Wars-Universum. Ein Franchise, das Mitte der 80er bereits als abgeschlossen galt, wird erneut zu einem globalen Wirtschaftsfaktor. Und das ohne einen einzigen neuen Film. Die Zukunft von Star Wars scheint wirtschaftlich gesichert. Und George Lucas ist als Verwalter seines Markenimperiums umtriebiger denn je. Doch seine eigentliche Karriere als Regisseur liegt faktisch auf Eis. Und das seit 16 Jahren. Eigentlich sollte seine volle Aufmerksamkeit auf der neuen Prequel-Trilogie liegen. Stattdessen richtet sich sein Blick zunehmend zurück. Für Lucas war und ist der erste Star-Wars-Film von 1977 bestenfalls ein halber Film. Nur eine ungefähre Annäherung an seine ursprüngliche Vision. Mit dem nahenden 20-jährigen Jubiläum bietet sich ihm nun die Gelegenheit, das zu ändern. Frühjahr 1983, in einem Konferenzraum von 20th Century Fox in Los Angeles. An einem langen Tisch sitzt George Lucas, umringt von Führungskräften aus Marketing und Vertrieb. In 4 Jahren feiert Star Wars 20-Jähriges. Wir brauchen einen großen Knaller. Etwas, das sich groß vermarkten lässt.
Eine weltweite Fan-Convention könnte gut ankommen. Panels mit einigen der bekannten Gesichter aus dem Film, zudem Sammelartikel, neue Spielzeuglinien.
Ist ein Anfang. Wie steht es mit dem Re-Release der Filme?
Der ist schon für nächstes Jahr geplant, für VHS und Laserdisc, THX Remastered inklusive neuer Tonspur und einem besseren Bild.
Das ist das Stichwort für George Lucas, der sich ins Gespräch einmischt.
Nun, was das betrifft, ich habe die Originalnegative der Filme im Archiv gesichtet. Die sahen schon mal besser aus. Vor allem der erste Teil. Was heißt das? Dass sie in einem ziemlich schlechten Zustand sind. Kratzer, Dreck, verblasste Farben. Bevor wir die Filme in THX neu veröffentlichen können, müssen wir sie restaurieren.
Restaurieren?
Die Filme Frame für Frame überarbeiten. Digital. Und wenn wir ohnehin an jeden Frame rangehen müssen, können wir dabei auch gleich ein paar Verbesserungen vornehmen. Was meinst du mit Verbesserungen? Dinge, die mich seit 20 Jahren stören. Die Wüstenstadt Mos Eisley zum Beispiel, die nicht wie ein internationaler Raumhafen wirkt, sondern wie ein Hinterhof-Sandkasten. Die gestrichene Szene mit Han Solo und Jabba the Hutt. Oder die Explosion des Todessterns.
Das klingt nach ziemlich viel Arbeit für einen Release, nur fürs Heimkino.
Nicht, wenn wir die neue Version vorher ins Kino bringen. Ins Kino? George, diese Filme sind bald 20 Jahre alt.
Eben darum.
Mein Sohn ist jetzt 2. In ein paar Jahren wird er alt genug für Star Wars sein. Und ich will nicht, dass er den Film auf einem flimmrigen Fernseher sehen muss. Erst recht nicht in einer halbfertigen Kinofassung.
Also eine Special Edition mit nie dagewesenem Bild und Ton. Mit neuen Szenen, neuen Kreaturen. Das wäre in der Tat ein Knaller, der sich groß vermarkten ließe.
Und gleichzeitig ein Test, ob die Welt noch hungrig genug für Star Wars ist. Ein Testballon für weitere Filme.
Aber bis zum Jubiläum sind es noch 4 Jahre. Wir könnten vorher die alte Trilogie trotzdem nochmal auf VHS veröffentlichen.
Du meinst die originale Kinofassung? Das wäre das 3. Mal in 5 Jahren. Warum sollten die Fans die Filme schon wieder kaufen?
Weil wir ein Interview von George dazu packen könnten, wo er die Special Edition ankündigt.
Und weil ein Sticker auf der VHS ankündigt, dass es die letzte Chance ist, die originale Kinofassung zu besitzen.
Selbst an einem zeitlosen Filmklassiker wie Star Wars nagt die Zeit. Die Originalnegative der Filme sind Anfang der 90er Jahre sichtbar gealtert. Für eine neue Veröffentlichung müssen sie vorher aufwendig restauriert werden, Bild für Bild. Den Auftakt bildet 1995 eine groß angelegte Heimvideo-Offensive der Originaltrilogie. Allein in der ersten Woche werden so rund 9 Millionen Einheiten verkauft. Ein 20 Jahre alter Film wird plötzlich wieder zum Massenprodukt. Pünktlich zum Jubiläum folgt der eigentliche Paukenschlag. 1997 bringen Lucas und Fox die Special Edition von Star Wars – Eine neue Hoffnung zurück ins Kino. Was als Jubiläumsaktion gedacht war, wird zum globalen Ereignis. Nicht bloß ein Re-Release oder eine Restaurierung, sondern ein regelrechtes Reimagining. Eine Version, wie sie nur George Lucas bis dato vor seinem geistigen Auge sehen konnte. Die Wüstenstadt Mos Eisley ist plötzlich ein pulsierender, dicht bevölkerter Raumhafen. Computergenerierte Kreaturen laufen durchs Bild, als wären sie schon immer da gewesen. Raumschiffe gleiten durch Einstellungen, die einst leer wirkten, und mitten in der berühmten Kantina verschiebt sich ein ikonischer Moment. Ein einziger Blasterschuss, der die Fans polarisiert und der Han Solo ein Stück weit glatter und massentauglicher macht. Es sind kleine Eingriffe, die die Wahrnehmung eines ganzen Films verändern. Kostenpunkt? Rund 5 Millionen Dollar. Ein Invest, das sich bezahlt macht. Die Special Edition des ersten Teils, Eine neue Hoffnung, startet in den USA mit rund 35 Millionen Dollar am ersten Wochenende, bleibt 4 Wochen auf Platz 1 und spielt weltweit über 250 Millionen Dollar ein. Zusammen mit den früheren Umsätzen steigt das weltweite Einspielergebnis auf rund 770 Millionen Dollar. Selbst mit seinen 20 Jahren schlägt Star Wars erneut die Hollywood-Konkurrenz und verdrängt damit Stars wie Tom Cruise oder Jim Carrey. Für Lucas ist das mehr als nur ein Nostalgieerfolg. Es ist ein Markttest. Denn die neue Fassung beeindruckt nicht nur in den Zahlen oder das Publikum, das schon vor 20 Jahren im Kino saß, sondern insbesondere auch eine neue Generation, die mit der Special Edition zum ersten Mal Star Wars im Kino erleben kann. Parallel dazu skaliert das Geschäft. Mit Magazincover, TV-Specials, Werbekampagnen. Star Wars ist wieder in aller Munde und auf allen Werbeflächen. Die Marke funktioniert wieder als ein verzahntes System aus Kino, Heimvideo und Lizenzen. Kein Comeback, sondern ein Proof of Concept im Wert von hunderten Millionen Dollar. Doch für Lucas zählt noch etwas anderes. Die Ankündigung, die ursprüngliche Kinofassung zu ersetzen, ist kein billiger Werbeslogan, sie ist ein Versprechen. Von ihm selbst getroffen und durchgesetzt. Schritt für Schritt werden die alten Versionen aus dem Verkehr gezogen, die ihm seit Jahrzehnten ein Dorn im Auge sind. Was für viele Fans ein Stück Filmgeschichte ist, ist für Lucas die Korrektur eines Fehlers, den er für immer aus dem kollektiven Gedächtnis streichen will. Und wer seine Vergangenheit so kontrolliert, wird auch für die Zukunft keine Kompromisse machen. Genau vor dieser Entwicklung hat er wenige Jahre zuvor noch gewarnt, um sie nun selbst auf die Spitze zu treiben. Frühjahr 1997. in einem kleinen Café in San Francisco. Während auf der Skywalker Ranch an den neuen Star Wars Filmen gearbeitet wird, trifft sich eine Producerin von Lucasfilm mit einem ihrer Kollegen von Fox zu einem vertraulichen Gespräch.
Nun sag schon, wie ist die Stimmung auf der Ranch? Man hört so einige Gerüchte bezüglich der neuen Trilogie.
Was auch immer du gehört haben willst, es ist noch viel schlimmer.
Ja?
Ursprünglich war der Plan relativ simpel. 3 Filme, back-to-back gedreht. Dafür skizziert Lucas die Story, andere schreiben die Drehbücher. Gedreht von 3 verschiedenen Regisseuren, die fristgerecht 3 tolle Filme abliefern.
Und Lucas?
Der lenkt alles im Hintergrund. Als Produzent, Supervisor und Mastermind.
Ich höre ein Aber.
Der Master hat sich umentschieden.
Inwiefern?
Er schreibt nun die Drehbücher selbst.
Alle 3?
Jedes Wort. Und das nicht gerade in Überlichtgeschwindigkeit, wie du dir vielleicht denken kannst.
Und die Regie?
Übernimmt vermutlich auch er.
Vermutlich?
Er sagt, mit der neuen Trilogie versuche er Dinge, die noch niemand vor ihm versucht hätte. Neue Technik, neue Effekte. Deshalb müsse er beim Dreh überall gleichzeitig sein.
Wurden deshalb die Dreharbeiten wieder verschoben?
Ja, um ganze 2 Jahre. Dabei liegen wir mit dem Budget schon bei 100 Millionen allein für Episode 1. Ursprünglich sollte der Film nur 60 Millionen kosten.
Episode 1? Jetzt bin ich verwirrt. Es gibt doch schon 3.
Guten Morgen. Die bisherigen Kinofilme sind Episode 4 bis 6. Die wurden nachträglich nummeriert, um der nun geplanten Prequel-Trilogie Platz zu lassen. Lucas hatte von Anfang an Ideen für mehrere Filme. Manche sprechen von 6, andere von bis zu 12 Teilen. Ob die aber noch alle kommen werden, das weiß nur Gott.
Du meinst wohl eher George.
Sag ich doch. Weißt du, was mich wirklich nervös macht? Es gibt niemanden, der ihm widerspricht. Beim ersten Star Wars hatten ihn noch Coppola, Spielberg und De Palma gebremst.
Und seine damalige Frau Marsha hat ihm im Schneiderraum den Hintern gerettet.
So ist es. Aber heute? Heute gibt es nur noch George Lucas himself. Kein Studio, das ihm reinredet, kein Umfeld, das ihn erdet.
Muss ja nichts Schlechtes sein. Was meint er dazu?
Dass er die Freiheit genießt. Früher musste er überlegen, ob etwas technisch überhaupt möglich ist oder finanzierbar. Heute sagt er, wenn ich es mir vorstellen kann, kann ILM es bauen.
Während George Lucas auf grenzenlose Freiheit und Technologien setzt, gerät etwas anderes aus dem Blickfeld. Dass Erfolg sich nicht nur in schönen Pixeln und tiefen Taschen bemisst. Während auf der Ranch an der neuen Trilogie gearbeitet wird, wachsen bei den Fans die Erwartungen. Erste Bilder tauchen auf. Ein Trailer wird angekündigt. Fans analysieren jedes Detail des ersten originären Star Wars-Films seit 15 Jahren. Doch je mehr sichtbar wird, desto genauer wird hingeschaut. Aus Euphorie wird Diskussion. Und aus Neugier werden erste leise Zweifel, wie viel Star Wars in den kommenden Filmen wirklich steckt.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Es ist der 2. Mai 1999. Ich stehe hier live für CNN World News vor dem AMC River East Kino in Chicago.
Dort, wo sonst Menschen über den Bürgersteig laufen, erstrecken sich nun Zelte und Schlafsäcke. Hinter mir sehen Sie keine Demonstration. Diese Menschen warten auf einen Kinofilm, der erst in ein paar Wochen startet. Star Wars Episode 1, die dunkle Bedrohung. Doch viele Fans campen bereits jetzt vor den Kinos, um bei den ersten Vorstellungen dabei zu sein. Wirtschaftsexperten schätzen, dass das kollektive Blaumachen bis zum Premierentag die amerikanische Wirtschaft knapp 300 Millionen Dollar kosten könnte. Doch was sagen die Fans dazu?
Natürlich haben wir unsere Jobs und Vorlesungen pausiert, um hier zu sein. It's Star Wars, Baby! Wir schlafen hier in Schichten. Einer bleibt immer wach, damit niemand unsere Plätze klaut.
Und was macht ihr den ganzen Tag?
Na was schon, ins Kino gehen.
Und was schaut ihr?
Ja, ach, alles Mögliche.
Hauptsache, der neue Star Wars Trailer läuft im Vorprogramm. Danach gehen wir direkt wieder raus.
Überall im Land wiederholt sich dieselbe Szene. Vor Kinos in Los Angeles, New York, Seattle oder Dallas entstehen Zeltlager. Fans in Jedi-Roben posieren für Fernsehkameras. Andere diskutieren über die geheimnisvolle Figur Darth Maul oder darüber, wie Anakin Skywalker oder Obi-Wan sich begegnen werden. 22 Jahre nach dem ersten Film scheint Star Wars populärer denn je. Die Welt wartet gespannt auf die Rückkehr der Jedi-Ritter. Und die Erwartungen sind offensichtlich sehr, sehr hoch.
Als der Film endlich startet, folgt auf den Rausch die Ernüchterung. Episode 1, die dunkle Bedrohung, wird zum Wendepunkt in der Wahrnehmung von Star Wars. Presse wie Fans werfen George Lucas vor, die emotionale Wucht der Originale gegen digitale Schauwerte eingetauscht zu haben. Zu viel CG-Effekte, hölzerne Dialoge und alberne Figuren wie Jar Jar Binks, die dafür kritisiert werden, sich Kindern und Lizenzpartnern anzubiedern. Besonders die Debatte um rassistische Stereotypen trifft Lucas empfindlich. Dem Film wird vorgeworfen, Figuren wie Jar Jar Binks und andere Aliens mit überzeichneten, kulturell kodierten Eigenschaften zu versehen, die an problematische Klischees erinnern. Eine Diskussion, die weit über gewöhnliche Filmkritik hinausgeht. Er nimmt sich die Kritik zu Herzen. Für Episode 2 und 3 überarbeitet er das Drehbuch. Die Handlungen werden wieder düsterer, mit mehr politischem Unterbau. Die überbordenden, bunten, kindgerechten Lizenzdeals rund um Episode 1 werden zurückgefahren. Das Marketing wirkt kontrollierter und erwachsener. Inhaltlich rückt Lucas die Tragödie wieder stärker in den Mittelpunkt. Den Niedergang Anakin Skywalkers, den Zerfall der Republik, den Aufstieg eines totalitären Systems. Themen, die näher an die Schwere der Originaltrilogie heranreichen. Gleichzeitig treibt George Lucas die Digitalisierung weiter voran. Episode 2, Angriff der Klonkrieger, wird 2000 als einer der ersten Blockbuster komplett digital gedreht. Ein technologischer Meilenstein, der seine Vision bestätigt, aber die Kritik an der Künstlichkeit der Welt nicht verstummen lässt. Mit Episode 3, Die Rache der Sith, gelingt es Lucas, Kritik und Fans mit dem Franchise teilweise wieder zu versöhnen. Doch die Entmystifizierung von Star Wars und zugleich seiner Person ist unumkehrbar. Episode 3 gilt innerhalb der Prequel-Trilogie als der stärkste Teil. In der Gesamtwahrnehmung bleibt er jedoch deutlich hinter der Urtrilogie zurück. Für viele Fans markieren die Prequels den Moment, in dem Lucas die technologische Perfektion, das digitale Bild, das CGI-Spektakel über die emotionale Tiefe und Glaubwürdigkeit stellt. Kommerziell betrachtet ist die neue Trilogie jedoch ein Triumph für Lucas. Bei Produktionskosten von insgesamt rund 350 Millionen Dollar entwickelt sich die Prequel-Reihe zu einem exorbitanten Gewinn. Weltweit spielen die drei Filme zusammen über 2,5 Milliarden Dollar ein. Episode 1 allein überschreitet die Marke von 1 Milliarde Dollar. Die beiden Fortsetzungen bringen zusammen weitere rund 1,5 Milliarden. Hinzu kommen Einnahmen aus Merchandising, Games und Lizenzen in Milliardenhöhe. In der Summe macht diese Ära George Lucas zu einem der finanziell erfolgreichsten unabhängigen Filmemacher der Geschichte. Sein Vermögen wird in den 2000er Jahren auf mehrere Milliarden Dollar geschätzt. Er hat sein finanzielles Imperium für die Ewigkeit abgesichert. Doch der Preis ist eine bleibende Entfremdung von seiner Basis. Was zusätzlich von einer erneut digital veränderten Neuauflage der Urtrilogie geschürt wird. Die Special Edition wird zur Special Edition der Special Edition, während die ursprüngliche Kinofassung endgültig aus dem Verkehr gezogen wird. Doch die Forderungen nach der Rückkehr genau dieser Kinofassungen werden lauter. Für Lucas ist die Skywalker-Saga auserzählt. Zumindest im Kino. Öffentlich spricht er erneut von Ruhestand, nennt sich selbst Semi-Retired. In Wahrheit verlagert er nur das Spielfeld. Weg vom Event-Kino hin zu einem Format, das ihm maximale Kontrolle erlaubt. Kleiner, flexibler, aber in der Summe größer. Eine Welt, die nicht mehr in Filmen erzählt wird, sondern fortlaufend. Und genau dort beginnt die nächste Phase von Star Wars. Frühjahr 2007, am Flughafen JFK in New York. Zwischen zwei Flügen warten George Lucas und ein junger Fernsehregisseur in der Lounge. Ihnen gegenüber sitzt eine Vertreterin von Time Warner, dem Mutterkonzern des Warner Filmstudios, zu dem auch mehrere TV-Sender gehören.
Meine Herren, lassen Sie mich sicher gehen, dass ich Sie richtig verstanden habe. Sie bieten Time Warner eine bereits fertig produzierte Star Wars Fernsehserie an?
Korrekt. 22 Episoden.
Eine Animationsserie?
So ist es.
Und Sie suchen jetzt einen Sender?
Genau.
Wie viel hat der Spaß gekostet, wenn ich fragen darf?
Etwa $1 Million pro Folge.
Sie haben $22 Millionen ausgegeben, ohne einen Sender vorher ins Boot zu holen.
Das ist meine bevorzugte Arbeitsweise. Dave Filoni, der junge Animationsregisseur, Star Wars-Nerd und Lucas' rechte Hand bei der Entwicklung der neuen Serie, schaltet sich dazwischen.
Diese Serie ist etwas Besonderes. Und nicht nur für Kinder. Sie spielt während der Klonkriege. Die Zeit zwischen Episode 2 und 3, eine riesige Lücke. Wir erzählen Geschichten über Moral, Verantwortung, Verrat.
Fernsehen ist perfekt dafür, um solche Lücken zu schließen. Darin liegt die Zukunft. Für das Geld eines Kinofilms kann ich ein Dutzend Serien machen.
Schön und gut. Dennoch, es ist nur eine Serie.
Eine Star Wars Serie.
Trotzdem ungewöhnlich, Mr. Lucas.
George.
Nun, George, ich möchte ehrlich sein. Natürlich komme ich nicht völlig unbedarft zu diesem spontanen Treffen. Ich habe mich umgehört. Man munkelt, dass die meisten anderen Sender bereits abgesagt hätten.
So ist es.
Das überrascht mich nicht. Eine fertige Serie ohne Mitspracherecht ist schwer zu verkaufen. Wenn es allerdings ein fertiger Film wäre, dann sähe die Sache schon wieder anders aus.
Ein Film?
Ein Star Wars Kinofilm. Bietet uns einen an und wir zeigen dafür eure Serie auf Cartoon Network.
Theoretisch wäre das machbar. Wenn wir uns auf eine Storyline fokussieren, ließe sich aus 4 Folgen der Serie ein ganzer Film schneiden.
Und wenn die Leute aus dem Kino kommen und mehr wollen, schalten sie einfach bei Cartoon Network ein. Win-win.
Meine Herren, das ist Musik in meinen Ohren. Wir bleiben in Kontakt. Und nun entschuldigen Sie mich, mein Flieger wartet.
Wenige Monate später entsteht aus 4 Episoden der Serie ein Kinofilm. Star Wars: The Clone Wars. Für George Lucas ist es ein Experiment. Für Dave Filoni der Beginn einer Karriere vom Star Wars-Fan zur rechten Hand des Star Wars-Erfinders. Und noch darüber hinaus. Was im Meeting wie ein ungewöhnlicher Pitch wirkt, ist in Wahrheit Teil einer größeren strategischen Neuausrichtung. George Lucas baut Lucasfilm systematisch um, weg vom klassischen Filmstudio hin zu einem breit aufgestellten Content-Unternehmen. Ein zentraler Baustein entsteht bereits 2005. Lucas gründet Lucasfilm Animation mit Standorten in Kalifornien und einem neu aufgebauten Studio in Singapur. Hier entsteht The Clone Wars, unter der kreativen Leitung von George Lucas selbst, gemeinsam mit Dave Filoni und einem eigenen Story-Team. Sein Modell ist ebenso radikal wie typisch. Erst produzieren, dann anbieten. Keine Einmischungen, keine Kompromisse. Wer die Serie will, nimmt alles oder gar nichts. Der Deal mit Warner folgt einer nüchternen wirtschaftlichen Logik. Ein Kinofilm dient als Türöffner für eine Serie, die langfristig funktionieren und Publikum binden soll. Im August 2008 startet The Clone Wars in den Kinos und spielt bei Produktionskosten von rund $8 Millionen etwa $65 Millionen ein. Weder ein kreativer noch kommerzieller Überflieger für Star Wars-Verhältnisse, aber ein solides Investment, das den Weg für die anschließende TV-Auswertung ebnet. Im Herbst übernimmt Cartoon Network die Serie und erreicht mit der Premiere ein Publikum von rund 4 Millionen Menschen. Ein Rekord für den Sender und der Beginn eines mehrjährigen stabilen Serienbetriebs. Star Wars hat eine sichere Umlaufbahn erreicht. Das Franchise trägt sich selbst, auch ohne neue Blockbuster. Und zunehmend auch ohne seinen Schöpfer. Die Strukturen dafür hat George Lucas über Jahre hinweg bewusst geschaffen. Vom Ruhestand hat er oft gesprochen, schon in seinen 30ern. Doch jetzt, kurz vor seinem 67. Geburtstag, bekommt dieser Gedanke ein anderes Gewicht. Zum ersten Mal ist es keine rhetorische Floskel mehr, sondern eine reale Option. Einst glaubte er, das Weltraummärchen würde ihn noch ins Grab bringen. Doch nun reift in Lucas eine Einsicht, die schwerer wiegt als jede kreative Entscheidung zuvor. Star Wars könnte ihn tatsächlich überleben. Juni 2011. In der Walt Disney World in Orlando, Florida. Im Restaurant Hollywood Brown Derby ist es noch ruhig. Die Türen für Besuchende öffnen erst später. An einem Tisch nahe dem Fenster sitzen zwei unscheinbare Männer beim Frühstück. Der Disney-Chef Bob Iger und George Lucas. Lucas ist für die Wiedereröffnung von Star Tours angereist, der Attraktion, die er schon in den 80er Jahren gemeinsam mit Disney entwickelt hat. Iger hat ihn zum Frühstück eingeladen und tastet sich vorsichtig heran.
Die neue Version von Star Tours ist beeindruckend. Beinahe zeitlos. Genau so muss Star Wars sein. Was meinen Sie? Bob, was ist so wichtig, dass Sie mich zum Frühstück einladen? So direkt wie immer, George. Nun, haben Sie sich schon Gedanken über die Zukunft von Lucasfilm gemacht? Meinen Sie Lucasfilm oder Star Wars? Um ehrlich zu sein, beides.
Lucas blickt einen Moment aus dem Fenster. Über die Lagune hinweg ragt das Schloss des Magic Kingdom in den Himmel. Er weiß, worauf es Iger abgesehen hat, kennt seinen Ruf als Dealmaker.
Nun, ich bin gerade 67 geworden. Da kommt man schon ins Grübeln. Wissen Sie, was die erste Zeile meines Nachrufs sein wird? Sagen Sie es mir. Star Wars-Schöpfer George Lucas. Egal, was ich sonst in meinem Leben gemacht habe, darauf wird alles reduziert werden. Andere würden alles dafür geben, so in Erinnerung zu bleiben. Aber ein solches Vermächtnis braucht einen Exit-Plan. Den gibt es. Ich habe die Firma in den letzten Jahren bewusst umgebaut. Neue Strukturen, neue Leute. Lucasfilm soll auch ohne mich funktionieren. Ich delegiere mehr, baue Teams auf, die eigenständig arbeiten. Um irgendwann zu verkaufen? Ich bin heute nicht bereit dazu, wenn das Ihre Frage ist. Noch nicht. Ich habe einige Freunde bei Pixar, die nicht erfreut waren, als Disney deren Studio aufgekauft hat. Aber sie haben mir auch bestätigt, dass Disney es versteht, seinen Kreativen die Freiheiten zu lassen, die sie brauchen. Das respektiere ich. Das ist unser Ansatz. Das Gleiche versuchen wir bei Marvel. Kreativität zu beflügeln, nicht zu blockieren. Was ich sagen kann: Sollte ich irgendwann verkaufen, dann melde ich mich zuerst bei Disney. Bis dahin habe ich aber noch zu tun. Clone Wars geht gerade in die 4. Staffel und ich habe noch ein paar Ideen im Köcher, denen ich nachgehen möchte.
Es ist nur ein Frühstück. Ein ruhiges Gespräch unter Kollegen, weit weg vom Scheinwerferlicht. Doch im Hintergrund stellt George Lucas längst die Weichen neu. Er baut Lucasfilm zu einem Unternehmen um, das auch ohne ihn bestehen kann. Dafür braucht es vor allem eines: Wachstum, Attraktivität und Wert. Die naheliegendste Stellschraube dafür ist Star Wars. Also stellt er neue Kinofilme in Aussicht. Eine neue Trilogie. Episoden 7 bis 9. Nicht aus Nostalgie, sondern als strategischen Schritt, den Wert von Lucasfilm zu steigern. In Vorbereitung auf jenen Anruf, der Star Wars für immer verändern wird. Vielleicht das Schwerste, was ein Geschichtenerzähler tun kann: die eigene Geschichte loszulassen. Das war Episode 3 von 4 von Imperium, die Star Wars Story von Studio J. Wenn du mehr über Star Wars erfahren möchtest, empfehlen wir dir das Buch George Lucas, die ultimative Biografie von Brian J. Jones und The Secret History of Star Wars von Michael Kaminski. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Marc Ben Puch.
Und ich bin Aline Staskowiak.
Olindo Frick hat die Folge geschrieben. Für Studio J, Producer Florian Balmer. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Fanny Huder und Maxim Hemsen gemacht. Gemischt von Fabian Klinke.